Hallo Tim.
Hallo Kerstin.
Herzlich willkommen zurück zu Hidden Gems, unserem Gaming-Podcast, in dem wir über alles reden, was das Videospiel berührt, was davon ausgeht, was uns interessiert. Und heute, Tim, wollen wir mal schauen, wie das in Videospielen ist mit Heiltränken, Pflastern, Essen, das vielleicht in Mülleimer gefunden wurde, aber noch gut ist, weil es nur eine ganz leichte Schimmelkruste dran, das geht noch. Wenn ich erstmal dieses gute, die kleine Chipstüte geöffnet habe und mir reingezogen habe, dann geht es mir vielleicht wieder besser im Videospiel. Also wir wollen uns anschauen, wie funktionieren eigentlich Heilsysteme in Videogames? Warum sind die vielleicht so wichtig? Warum gibt es sie in so vielen Videospielen? Von kleinen Anzeigen oben links mit Herzchen über kleine Balken, die sich füllen oder leeren, je nachdem, wie gut wir spielen. Und da genau, wollen wir uns einfach mal reinstarten. Und direkt am Anfang habe ich gedacht, ah ja, ist ja gar nicht so weit entfernt. Im Videospiel haue ich mir vielleicht den kleinen blauen Heiltrank rein oder rot. Und im echten Leben trinke ich mein blaues Vic Medi-Night und hoffe dann auch, leg mich dann schlafen und hoffe, dass es mir morgens besser geht. Also eigentlich gar nicht so weit entfernt von der Realität, an manchen Stellen. Aber lass uns doch vielleicht erstmal drüber sprechen. Ich habe gerade schon so ein paar Sachen genannt, wie Heilen als Gameplay funktionieren kann. Tim, was gibt es denn da noch so für Möglichkeiten?
Also man muss natürlich sagen, Videospiele sind ja in erster Linie zweiter Teil des Wortes Spiele. Und da geht es ja häufig um Gewinnen oder Verlieren. Das heißt, es muss irgendeine Art von System oder Magic Circle geben, der irgendwie sagt, ja, okay, du gewinnst gerade oder du verlierst gerade. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass das Videospiel ein extrem gefährliches Terrain ist. Es läuft und kreucht und fliegt und schwimmt und spukt sehr viel herum, was uns ans Leben, an unseren Lebensbalken will, was uns angreift, was uns attackiert. Wir sind häufig in gewaltvollen Szenarien, wo eben dann nach unserem Leben getrachtet wird. Und dann gibt es verschiedene Weisen, die das irgendwie anzeigen. Und einer davon ist natürlich das Herz sozusagen, was dann quasi als Mittelpunkt des Menschen ja auch wichtig ist. Wenn das aufhört zu schlagen für längere Zeit, dann ist auch bei uns im Leben Game Over. Das heißt, es gibt zum Beispiel das Herz, was dann irgendwie gefüllt ist oder bricht, sobald wir angegriffen werden. Es gibt den klassischen Excel-Balken, der irgendwie angezeigt wird und immer leerer wird. Und das hat sich auch daraus entwickelt, dass man ganz, ganz früh in den Urzeiten gab es nur sozusagen das Leben an sich. Wir wurden getroffen und haben ein Leben verloren. Und irgendwann hat man sich dazu entschieden oder gesagt, ja, es muss auch so die Möglichkeit zu Mikro-Fails geben oder auch die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Ja? Man hat nicht nur 3 oder 4 Leben und dann ist Game Over, man muss weg von der Konsole und dann ist der nächste dran, sondern man kann sich auch irgendwie wieder rehabilitieren, heilen. Und deswegen hat man eben diese Lebensanzeige ins Leben gerufen, um dann eben zu sagen, okay, vielleicht durch coole Kombos, durch Aktionen oder eben durch verschiedene Mittel, Heilmittel, können wir diesen Balken, das Herz oder die, weiß nicht, den Flakon wieder füllen mit Leben, in Anführungszeichen. Genau.
Leben also eigentlich oder die Lebensanzeige, Lebenspunkte als Gewinnbedingung oder eben, ja, Verlierbedingung. Mhm. Du hast es eben schon gesagt, ja, Mikro-Fails, das heißt, ich verliere vielleicht ein kleines Stück meines Lebens, wenn ich nicht gut pariert habe, wenn ich irgendwie den Sprung nicht geschafft habe, irgendwo runterfalle. Oder ich verliere alles auf einmal und dann ist ganz vorbei, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Einige Spiele bieten uns an, das wieder aufzufüllen, das entweder stückweise aufzufüllen oder komplett. Also wir haben vielleicht Ressourcen zum Heilen, es gibt Heiltränke, es gibt Bandagen, es gibt Spritzen, die wir uns reinballern können. Oder wir können vielleicht schlafen gehen, meditieren, am Feuer sitzen. Und ich glaube, besonders spannend wird es ja eigentlich dann, wenn die Ressourcen zum Heilen begrenzt sind. Weil dann geht es darum, den Spielstil anzupassen. Dann geht es darum, vielleicht zu schauen, ah, okay, ich habe halt nur 2 Bandagen noch dabei. Wenn die beiden aufgebraucht sind und ich dann irgendwie 3 Treffer kriege oder so und schlecht spiele, dann ist halt vorbei. Ich muss das ganze Level vielleicht nochmal oder zum letzten Speicherstand zurück. Das heißt, ich versuche jetzt vielleicht den Gegnertypen eher auszuweichen oder ich muss jetzt besonders geschickt sein, ich muss dran vorbeischleichen, wie auch immer. Und ich glaube, dann wird's spannend. Oder habe ich so das Gefühl? Dann wird es so für mich spannend, weil ich weiß, ah, okay, Heilung ist halt nicht die ganze Zeit möglich und easy zugänglich, sondern zieht wirklich als Gameplay an der Stelle.
Ja, also Unsterblichkeit ist immer ein Cheat gewesen, an den ich mich erinnere, der immer für eine kurze Zeit irgendwie cool war, um Sachen auszuprobieren. Aber eigentlich ist es ja auch der in vielen Spielen, und das muss nicht immer jetzt unbedingt ein bockschweres Souls-like sein, wo man ja wirklich um sein Leben kämpft. Aber ein gewisser Kick, eine gewisse Spannung, ein Adrenalinkick kommt natürlich auch daher, dass man Skill gewinnen muss, dass man ein Level-Pattern oder Gegner kennenlernt und dann eben daraus ja auch zieht, dass man besser wird, weil man ausweicht, weil man die Möglichkeit gewinnt, eben nicht direkt zu failen, sondern eben etwas einzustecken und dann wieder zurückzukommen. Und daraus ist so ein bisschen diese Lebensanzeige ja auch so ein Frustrationspuffer, der dann die Möglichkeit eben bietet, zu lernen und daran irgendwie auch zu wachsen. Nichtsdestotrotz ist es ja eine Reduktion von Realismus. Also Gesundheit wird dargestellt in Nummern oder in Zahlen, in irgendeiner Form von visueller Darstellung, aber ist natürlich kein Vergleich zu Gesundheit im realen Leben. Klar gibt es da auch die Unterscheidung, jetzt die grobe Unterscheidung zwischen mentaler und physischer Gesundheit, aber die physische Gesundheit kann ja alles sein. Ich kann von der Leiter gefallen sein und mir das Schlüsselbein brechen. Ich kann in eine gefährliche Situation kommen und irgendwie wirklich etwas abbekommen. Es kann eine Schnittwunde sein, die sich entzündet. Es kann eine innere Wunde sein, die man gar nicht sieht. Also so viele komplexe Dinge. Der Körper ist ein komplexes Medium, wo man ja selber auch, du hast es schon gesagt, selber gar nicht weiß und auf irgendwen anders angewiesen ist, der einem sagt, ja, das hat jetzt die und die Auswirkung oder das kommt daher und deswegen musst du das nehmen. Und diese Komplexität im Videospiel darzustellen, ist vielleicht gar nicht möglich oder auch gar nicht sinnvoll, weil es natürlich ja auch eine Heilung, wenn man es wirklich so nennt, ist ja auch ein Prozess, also dauert einfach. Also es ist eigentlich nicht so, dass man halt sich das Desinfektionsmittel wie bei Far Cry nach einer Stichwunde einfach so volle Kanne so über die Hand schüttet und dann wächst es quasi zu. Oder eben wie bei The Witcher sich einen knackigen Zaubertrank hinter die Binde kippt und dann ist alles wieder gut. Aber es ist nun mal so im Videospiel und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, oder Kerstin?
Ich glaube, das ist nämlich das Ding. Man ist so schnell bei, ah, das ist so krass unrealistisch. Aber ist es notwendig, dass das realistisch ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir uns eben dafür entscheiden im Design eines Spiels, okay, hier gibt es eben Gewalt, es wird einander Gewalt angetan, die Protagonistinnen oder auch die NPCs tun unserer Protagonistin Gewalt an und wir haben diese Mechanik eingebaut von Heilen, dann gibt es einfach, glaube ich, eine Grenze von wo macht der Realismus Spaß, wo macht der Realismus Sinn. Heilung dauert im echten Leben wahnsinnig lange. Und ich glaube, es ist total okay an der Stelle, das einfach als Mechanik übersetzt ins Spiel zu nehmen und eben als Levelbegrenzung, als Gewinnbedingung zu sehen. Ich glaube aber auch, dass es okay wäre und dass wir uns da mehr hinbewegen könnten, uns andere Systeme auszudenken. Also Heil nicht immer als zwangsläufige Gewinnbedingungen mit einzuschreiben in solche Spiele, sondern zum Beispiel sowas wie Glück wäre auch total möglich, dass du eine Anzeige hast, wie viel Glück hast du gerade, also damit zum Beispiel besser Treffern ausweichen kannst oder Treffer besser wegstecken kannst und wenn die Leiste leer ist, dann wird das Spiel zum Beispiel knackiger, schwieriger. Oder wenn es ganz leer ist, dann hast du vielleicht einfach, weiß ich nicht, das Level verloren oder so. Also es gibt ja andere Gewinnbedingungen, die man auch mal ausprobieren könnte. Es müsste ja nicht immer das Heilsystem und die Lebensanzeige sein, die grundlegende Prämisse von so einem Spiel ist.
Ja, das stimmt. Wenn es aber so der Fall ist, und das ist es in einer sehr großen Bandbreite des Spiels, dass irgendeine Form der Heilung als Mechanik da ist, dann gibt es da natürlich auch wieder so ein Spektrum von, ist das jetzt irgendwie realistisch, fühlt sich das an oder ist es völlig absurd? Eine Sache, die sich so gerade im Bereich der Shooter so eingeschlichen hat, ist so die Auto-Heal-Regeneration. Man kriegt irgendwie 2-3 Schüsse ab und man kauert sich mal kurz so hinter einen Stein und atmet mal dreimal tief ein und aus, so ein bisschen so. Und dann geht der Blurry Screen, der natürlich blutbespritzt wird, auf einmal wieder ins Normale und dann geht's weiter. Und das ist so eine Sache, wo ich von so ein bisschen genervt bin, wo ich sage, oh, das ist irgendwie so eine, es hat sich so traditionalisiert, wo ich so sage, ah, das ist irgendwie, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Klar, es ist gerade in so Shootern oder Multiplayer-Spielen, natürlich ist der Flow extrem essential, also die Frage von, wie bleibe ich drin? Und wenn ich da eben jetzt erstmal hinter einen Stein hocke und dann eine Animation kommt, ich bandagiere mich oder ich muss irgendwie noch mein Spray rausholen und das alles erstmal desinfizieren, dann ist das natürlich ein Flowbreaker. Aber es gibt auch in anderen Spielen vom Action-Adventure, wie jetzt bei Tomb Raider zum Beispiel, dass wenn Lara Croft da jetzt gerade in den neueren Teilen einen Pfeil ins Bein kriegt, dann humpelt sie, dann ist sie eingeschränkt. Das heißt, wie du schon am Anfang erwähnt hast, das hat Einschränkungen auf unser Gameplay. Wie bewegen wir uns? Das ist sozusagen eine Resonanz von Actio Reactio. Und das finde ich auf jeden Fall, wenn es passt zum Spiel und gerade Spiele, die in so eine realistische Grafikdarstellung gehen und sonst alle anderen Sachen simulieren, dann auch gut, wenn sie da auf dem Spektrum eher sind von, okay, Realismus. Und wie bei The Last of Us zum Beispiel, wir sammeln uns Dinge zusammen, ganz rudimentär ein Stück Lappen und ein bisschen Alkohol und bauen das zu einem Medikit und haben eben auch nur begrenzte Anzahl, haben dann ein oder zwei dabei und eben nicht quasi 500 Health Booster, die wir uns einfach quasi in die Hüfte wie ein EpiPen reinknallen. Also immer die Frage von Relation und wie ist es in die Spielwelt eingebaut. Das mag ich eigentlich, wenn es passt, wenn es so.
Absolut. Und wenn es eine Funktion hat. Also auch diese Animation, dieses ich wickel mir jetzt hier die Bandage um, kann ja spieltechnisch total Sinn ergeben, wenn es darum geht, eben einen kurzen Nachteil zu geben. Weil du kannst vielleicht gerade nicht weiterschießen, weil du kurz hinter den Stein musst und die Bandage. Aber in der anderen Zeit, wenn wir zum Beispiel von Fortnite reden, hat ein Spieler, eine Spielerin, die das gerade nicht machen muss, vielleicht den Vorteil, weil sie sich gerade frei bewegen kann und sich besser positionieren kann für den nächsten Schuss. Also auch so eine längere Animation, auch wenn sie ein bisschen nervig ist, wenn sie ein bisschen bremst und man auch so ein bisschen denkt, ey, es bringt gerade gar nichts. Wie gesagt, wenn du dir kurz mal ein bisschen Desinfektionsmittel aufs Handgelenk machst, obwohl du gerade vielleicht eine Bauchwunde kassiert hast oder in die Schulter geschossen wurdest. Aber es hat eine Funktion im Spiel. So, und es, ich glaube, da darf Realismus eben auch einbüßen, wenn es die Immersion nicht stört. Also auch cool, wenn Lara Croft humpelt, weil sie den Pfeil vielleicht in der Wade stecken hat. Aber wie oft passiert das dann im Game? Und wie oft ist der Pfeil dann eben wieder weg, weil sie sich irgendwo die Bandage angelegt hat oder sich hier Max Payne die Gedenkpillen reingepfeffert hat, ja? Ja. Und wie oft steckt dann dieser Pfeil da wieder drin und man denkt, ja, Lara, kennen wir schon. Komm, lass es gut sein. Kann nicht so weh tun. So. Also ich glaube, es geht ja hauptsächlich darum, ne? Stört es die Immersion? Ist es zu realistisch? Weil zum Beispiel Far Cry so versucht, so sehr brutal zu sein. Du ziehst noch irgendwelche Schrapnelle aus der Wunde raus und siehst es alles und denkst so, meine Fresse, muss das sein? Oder ist es eben zu unrealistisch und zu albern von der Animation her? Und man denkt sich die ganze Zeit, ja, also man hat überhaupt keine Verbindung dazu, gar kein Gefühl dazu, dass da jetzt gerade tatsächlich irgendwie Schmerzen passiert sind.
Ja. Ja, das ist bei Far Cry ist so ein interessantes Beispiel, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es so Compilations von den Animationen, weil da haben sie extrem viel durch die ganze Reihe weg quasi. Far Cry ist ein Survival-Action-Adventure von Ubisoft aus verschiedenen Szenarien, wo man eben meistens relativ stumpfsinnig irgendwas einnimmt oder eine Hero-Story nachspielt. Und da eben First-Person-Ego-Perspektive und da meistens dann gerade in den älteren Teilen, dann wird man quasi von einem Hai angebissen und dann ist es aber witzig, dass man dann einfach sich nur den Finger so einrenkt, so im Sinne von, ah ja, hat ja gar nicht wehgetan. Also es ist so sehr, sehr aufwendig inszeniert, aber dann zu so einem Spektakel gemacht und das ist ja auch, was im Zusammenhang steht mit dem Auto-Heal, ist auch dieser blutige Screen, wo man sich ja auch natürlich überlegt, okay, ich war einmal im Krankenhaus und hatte noch nie eine krasse Wunde oder eine super heftige Sache, aber ich glaube, es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt eine krasse Verletzung hat, quasi Blut sieht. Also außer du hast eine Augenverletzung vielleicht. Dir läuft so ein bisschen Blut ins Auge. Aber dieser Bloody Screen als sozusagen, oh, du bist in Gefahr, hat sich auch so extrem durchgesetzt und ist auch immer so ein bisschen mehr Schocker als eben Pendel Richtung Realismus.
Absolut. Da kann ich noch eher mit einem Bildschirm arbeiten, der langsam schwarz-weiß wird oder wo die Sicht so ein bisschen blurry wird und so. Dann ist es vielleicht so ein, okay, du wirst gleich bewusstlos, deine Sicht wird eingeschränkt, du solltest dich jetzt bemühen, da rauszukommen, weil sonst kannst du das Spiel auch einfach gar nicht mehr spielen, mal abgesehen davon, dass es so designt ist, dass es gleich ganz schwarz wird und Game Over kommt. Das finde ich irgendwie für die Immersion noch gelungener, als wie du sagst, wir machen jetzt hier Blutspritzer drauf oder alles wird ganz rot für Gefahr, für Blut, für einfach nochmal Spektakel. Heilung und Heilen gibt es ja aber auch nochmal in anderen Formen. Zum Beispiel, wir haben jetzt viel über Games gesprochen, die First Person sind oder auf jeden Fall, wir spielen eine Protagonistin, einen Protagonisten. Es gibt ja aber auch RPGs, ja, da spielen wir vielleicht auch einen Charakter, aber wir sind in Gruppen unterwegs. Und in so ganz klassischen RPGs, zum Beispiel World of Warcraft, haben wir eben oftmals in unserer Gruppe, wenn wir Glück haben, und eigentlich ergibt es immer Sinn, ein Heiler, eine Heilerin, ein Medic dabei. Die Spielerin ist dafür verantwortlich, diese Gruppe am Leben zu halten. Zum Beispiel die Tanks, die nach vorne gehen und den Schaden eben abfangen, oder die NahkämpferInnen, die vorne dran sind und ordentlich draufballern. Und die Heilerin, der Heiler, der hinten steht und dafür sorgt, dass die immer wieder Lebennachschub bekommen, dass die vielleicht Schilde bekommen, dass die gebufft werden. Das kann ja auch einfach Teamplay bedeuten, heilen. Also als Gameplay nochmal einen anderen Spin drauf.
Einerseits Teamplay, auf jeden Fall, dass man sich unterstützt und eben nicht alle das gleiche Wissen oder die gleichen Fähigkeiten haben und gleichzeitig so ein bisschen rausstellt, dass Heilung, Gesundheit natürlich auch immer ExpertInnenwissen ist. Meistens was wir irgendwie uns einholen müssen, was dann nicht jeder weiß oder nicht jeder in dem ganzen Umfang. Klar, man kann sich zu Ernährung und Gesundheit und so weiter informieren, aber nicht jeder ist jetzt ausgebildete Chirurgin und kann da jetzt irgendwie helfen. Klar, das ist jetzt runtergebrochen, aber das ist irgendwie noch cool und es führt eben dazu, dass man sich auch nicht die ganze Zeit darum auch Sorgen machen muss, weil eben eine Person kümmert sich um die Gesundheit der Gruppe. Und da gibt es eben vom Multiplayer zum Fantasy-Rollenspiel, da gibt es eben den Medic oder den Heiler, der eben da diese Funktion einfach komplett einnimmt.
Ja, ich hoffe, ich komme nie in die Situation, wo ich mir selber eine Bandage anlegen muss, weil dann sind wir komplett lost. Ich habe das einmal bei einem Freund von mir gemacht, war aber auch ein wenig betrunken an dem Abend und muss sagen, ich habe vergessen, dieses kleine Pad drunter zu machen und habe die Bandage einfach direkt auf die Fleischwunde gemacht, sodass die am nächsten Tag richtig gut eingewachsen war. Also ich glaube, Experten und Expertinnen das machen zu lassen, auf jeden Fall eine gute Idee. Noch eine Variante, wie ein Spiel Leben heilen oder eben nicht heilen ernst nehmen kann, ist der Permadeath. Also ein Charakter, eine Spielfigur hat ein Leben und wenn die Anzeige ganz unten ist, dann ist Game Over für diese Person. Entweder das ganze Spiel, also wir haben vielleicht ein Roguelike, das heißt, wir haben immer und immer wieder das gleiche Level, dass wir so lange spielen, bis unser Charakter stirbt und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Oder wie zum Beispiel bei Kingdom Two Crowns, ein von der Optik relativ einfaches Game, 2D-Optik, wo wir unser Königreich aufbauen und wenn es dunkel wird, kommen die Monster. Wenn wir da sterben und unsere Krone vor allem verlieren, die uns dann abfällt und die Monster klauen, dann wird eine neue Königin, ein neuer König geboren, denn wir sind in dem Run gestorben. Das ist also einfach auch nochmal eine Variante, wie man den Tod ernster nehmen kann, vielleicht im Spiel.
Es ist eine Variante, die eben dem Realismus im realen Leben am nächsten kommt, vielleicht, wenn es jetzt also einfach bedeutet, Tod gleich Tod. Es ist aber, habe ich das Gefühl, auch so zu einem Trend geworden, dass quasi extrem viele Spiele erstmal normal funktionieren mit Gesundheitsmechaniken, Heilmechaniken, wie wir sie gerade beschrieben haben. Und dann entweder direkt am Anfang oder dann quasi nach einem Jahr oder so noch einen Permadeath-Modus hinzubekommen. Also der quasi dann noch mal wie so ein bisschen die Krone des Spieldurchlaufes ist. Man versucht wenig bis gar keine, also es gibt auch in der Speedrun-Community No-Hit-Runs, indem man eben versucht, ein Spiel ohne Treffer oder ohne Schaden überhaupt durchzuspielen. Und es fühlt sich an wie so ein Add-on, was für so die Hardcore-GamerInnen noch ist. So jetzt wirklich, ich versuche da wirklich alles rauszuholen. Und das ist eben von vielen Spielen, das kann ein Diablo, was dafür bekannt ist, so challenging zu sein, aber auch in einem Assassin's Creed Mirage jetzt auch auftauchen. Und finde ich auch wieder, genauso wie die Frage von, wie ist sie dargestellt oder wie funktioniert sie im Spiel, auch da die Frage, inwiefern wird dieser Permadeath-Modus ernst genommen und ist in das Spiel schon wirklich integriert beim Design oder ist dann quasi noch so draufgebeppert, so als so, okay, hier kommt es noch so nach, weil das reizt mich persönlich auch auf Basis meiner sehr sinuskurvigen Frustrationstoleranz, die sehr tagesformabhängig ist, aber häufig da ist, dass ich sage, boah, nee, ich habe keine Lust, da quasi wirklich perfekt spielen zu müssen, finde ich dann auch gar nicht so reizvoll. Wie geht's dir damit, Kerstin?
Ganz genau so. Ich bin gar kein Fan von Roguelikes. Ich habe eine sehr niedrige Toleranz für Frust. Und ich finde es schon ätzend, also ich spiele auch keine Souls-like-Spiele, einfach weil mir der Schwierigkeitsgrad, die Patterns lernen, die Bosse lernen, das macht mir einfach keinen Spaß. Aber da schon allein vielleicht zuzugucken und zu sehen, ah, okay, krass, du hast jetzt alle deine Seelen verloren, weil du gestorben bist und es nicht rechtzeitig wieder dahin geschafft hast, an dem Punkt, um die einzusammeln, da würde ich einfach den PC runterfahren und vielleicht nochmal durch den Monitor hauen. Ich weiß es nicht. Ich finde es wahnsinnig stressig. Ich bin eine große Freundin von Speicherständen, eine große Freundin von, man wird zurückgesetzt, aber man verliert nicht alles. Oder eben auch, ja, Rogue Light. Also, du fängst zwar neu an, aber du verlierst nicht alles. Du behältst zum Beispiel die Skills, die du dir erarbeitet hast. Oder du behältst die Hälfte deiner Items oder was auch immer. Also so, da bin ich schon eher bereit, weil dann gehört das Sterben irgendwie zum Spiel dazu. Und es ist eine Mechanik, die unumgänglich ist. Mhm. Aber man fängt nicht wieder ganz, ganz von Null an.
Ja, auf der Schiene fahre ich auch, auf jeden Fall. Also ich spiele, glaube ich, noch mehr mal Roguelikes als du auf jeden Fall. Also mal so ein Hades oder so, wo man dann halt eben genau diesen Turn hat, dass man immer besser wird und auch immer stärker wird. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was ich noch sagen wollte, ist, dass Gesundheit, wenn wir nochmal über Gesundheit sprechen, das wie so ein Skill ist, den man auch upgraden kann, ja. Wir fangen in vielen Spielen mit einem Standard-Set quasi an Gesundheit, die Lebensanzeige, und die kann auch in Abhängigkeit des Spiels, entweder in Rollenspielen, geupgradet werden oder wachsen oder eben einfach größer werden. Das heißt, Gesundheit ist auch etwas, was wir vergrößern können. Wie es ist, dass wir, wenn wir häufig joggen gehen, vielleicht unsere Lebenserwartung erhöhen, weiß ich nicht. Kerstin, hast du das mal gehört?
Ja, doch.
Ich
Joggen, habe ich gehört, soll gar nicht gut sein. Nicht gut für die Knie, die Gelenke.
Oh, der Asphalt ist ja gerade hier in der Stadt, ist ja alles, du hast ja wenig. Ne? Oder Wurzeln, ist auch gefährlich, kannst ja auch fallen. Und dann haben wir, Kerstin, da müsste ja eigentlich immer ein Medic quasi hinterherlaufen, weil ich hatte zwar einen Erste-Hilfe-Kurs, Auffrischung vor 3 Monaten, aber da ist jetzt auch nicht so viel hängen geblieben, wie ich gehofft habe. Deswegen, Gesundheit lässt sich zwar im realen Leben auch auf jeden Fall skillen und pushen und verbessern oder drauf achten, aber im Spiel ist es noch so, da lässt es eben sich auch verdoppeln oder verdreifachen. Oder eben wie bei Mario zum Beispiel, gibt es den guten alten grünen Pilz und dann kriegt man quasi einfach noch ein Leben. So, oder noch eins und noch eins. Und dann steht da quasi, du hast mehr als die Katze 36 Leben zum Beispiel.
Ich möchte noch gerne darüber sprechen, ganz kurz. Ich habe das in meiner Jugend oft gehört, dass so ältere Menschen, so unsere Elterngeneration, vielleicht darüber und ein bisschen dazwischen, gerne gesagt hat, ja, die Jugend, die denkt ja immer, die hat mehrere Leben, die sind ja alle so risikofreundlich und was die alles machen und die saufen und die denken immer, das fand ich immer süß, dass so diese Übertragung da war, dass alle Menschen, vor allem junge Menschen, die Videospiele spielen, automatisch denken, ja, ich habe Super Mario gespielt, ich habe mehrere Herzen in der Ecke und das übertrage ich auf mein Leben, anstatt zu merken, ah nee, das ist ja eine Übersetzung aus dem echten Leben ins Videospiel, in eine Mechanik. Also, das ist, ich meine, klar, das ist, schließt sich so ein bisschen an die Killerspieldebatte an, ne? Wie viel beeinflussen uns tatsächlich Videospiele? Wir haben da jetzt auch schon öfter drüber geredet. Ich mochte nur immer diesen Satz so gar nicht. Ich habe mich mal wahnsinnig aufgeregt, wenn es hieß, ja, die jungen Menschen, die denken, sie haben mehrere Leben, die wissen ja noch gar nichts.
So. Aber auch umgekehrt, Kerstin, das, was du eingangs erwähnt hast mit der Sache, die Relation von Medizin im Echten, was ja auch einfach so ist, wir kriegen irgendeine Tablette, also einfach irgendwas in eine Pillenform gepresst. Wir haben eben kein Wissen, es ist Expertenwissen. Wir wissen häufig gar nicht, oder es ist nicht die Zeit da, dass man uns genau erklärt, was das jetzt bewirkt. Oder wir hauen uns irgendwie werbebedingt irgendwie in Vicmedi-Night rein und hoffen, möglichst schnell produktiv wieder funktionsfähig zu sein, bloß Symptombekämpfung, keine Kur oder nur im Notfall mal wirklich 2 Wochen Pause. Das heißt, so unrealistisch ist es gar nicht, dass wir uns eigentlich quasi nur das Ibuprofen oder das Aspirin ist quasi der Energy Drink oder der Proteinriegel bei Dead Island 2, die wir uns reinknallen, damit wir ja entweder Akten wälzen oder Zombies slayen können. Das heißt, so weit hergeholt ist es dann doch auch wieder nicht, dass wir uns bloß quasi unsere Funktionsfähigkeit wiederherstellen, so schnell es geht, so effizient wie möglich, und bloß nicht ans Kern des Problems gehen oder die Frage zu stellen, wo kommt das überhaupt her jetzt, der Schmerz oder die Absolut. Disbalance.
Ja, Medikamente, die mit Farbstoffen versetzt sind, machen mich immer wahnsinnig nervös. Aber im Endeffekt, irgendwas reizt einen dann ja doch daran, wenn man denkt, ja gut, vielleicht ist da was dran. Es sieht blau aus, vielleicht ist es jetzt kühlend, beruhigend, ich kann dann gut schlafen. Ja, da wird vielleicht was dran sein. Ne? Es ist einfach sehr gut designt, so wie es im Videogame auch einfach sehr gut designt ist an der Stelle.
Kerstin, zum Abschluss nochmal. Es gibt natürlich auf der anderen Seite des Spektrums sehr viele absurde Arten, sich zu heilen in Spielen. Ich musste dran denken an Fallout, was ich nie gespielt habe, aber ich habe es gesehen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, quasi aus der postapokalyptischen, wirklich sehr eindeutig nicht sterilen Kloschüssel zu trinken und sich daraus zu heilen. Das fand ich immer so, da würde ich lieber quasi jetzt nur noch mit halbem Leben durch die Nevada-Wüste laufen.
Absolut. Ungefähr so habe ich eingangs ja auch schon erwähnt, ging es mir auch immer in Rapture, in Bioshock, durch die Welt zu laufen und zu sagen, da liegt noch ein Schokoriegel da drüben im Mülleimer. Ungern, ehrlich gesagt ungern. Und auch absurd, aber auf eine andere Art und Weise, das Pokécenter in allen Pokémon-Teilen. Sowieso, wie entfernt wir davon sind, dass wir da kleine Monster, kleine Tiere, denen wir noch süße Namen geben und die wir ab Generationen sowieso auch streicheln mit denen spielen können, die lassen wir gegeneinander kämpfen. Die tun sich übel weh bis zum Game Over eigentlich, bis zum K.O. Dann tun wir den Ball einfach, gehen wir ins Pokécenter, geben den ab, die legt ihn da einmal rein, es gibt eine fetzige Musik und wir kriegen unsere Pokémon wieder, dann geht's ihr gut, ne? Gar kein Stress. Die mussten nur einmal, weiß ich nicht, Elektroschocker drauf, aufladen auf 300, zack, und dann alle weg.
Ja. Und dann geht's wieder. Und wer natürlich auch so ein bisschen tragisch, ikonisch geworden ist, gerade in der letzten Iteration von dem Spiel, ist Max Payne. Eben der sich quasi der jetzt am Ende seines Daseins oder seiner Karriere eben auch in die Abhängigkeit, in die Medikamentenabhängigkeit gerutscht ist und sich dadurch auch immer in so einer superschnellen Animation eben immer so ein kleines Döschen Max Payne Killer reinhaut, um dann wieder in Slow-Mo die Gegner abzuknallen. Das ist natürlich auch so ein bisschen hau drauf. Ist das so gut jetzt? Auf Dauer jetzt gesehen, ne? Also für einen Moment vielleicht, ne?
Ja, ja, ja. Ja, nee, das ist, wie du gesagt hast, ne? Symptombehandlung im Spiel wie im echten Leben. Ich bin gespannt, welche Mechaniken wir in Zukunft vielleicht noch sehen werden, ob wir uns mehr und mehr von Lebensanzeige-Heilsystemen entfernen werden oder ob das einfach so ikonisch ist, so eingeschrieben in viele Prämissen von Videogames, dass wir das einfach weiterhin in der Mehrzahl der Spiele sehen werden. Auf jeden Fall war es mir eine Freude, Tim, mit dir ein bisschen drüber zu sprechen, einmal zu schauen, was gibt es denn eigentlich an Heilsystemen, was, wie beeinflussen die das Gameplay, wie beeinflussen sie den Spielstil, den wir mitbringen, und die Frage, uns anzuschauen, wie realistisch muss das eigentlich sein oder wie unrealistisch darf das eigentlich sein, um Spaß zu machen. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, diese Folge anzuhören, dann lasst es uns gerne wissen, entweder in Form einer Bewertung bei Spotify zum Beispiel, oder ihr könnt uns auch jederzeit gerne eine Mail schreiben an hiddenjams@mail.de.
Und damit hauen wir jetzt rein. Ich gucke jetzt nochmal im Restmüll, ob da noch irgendwie vielleicht so ein fertiges Hühnchen ist, auf so einem Tablett, so ganz schön fertig. Hau mir das rein und dann geht es mir wieder gut, gerade auf diesen aprilligen April.
Ja, ich würde vielleicht einfach ein paar Kräuter vom Balkon pflücken und die rauchen.
Sehr gut, Kerstin. Dann hoffen wir, dass wir gesund in die nächste Folge kommen. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin.
Danke.
Und euch auch. Und bis dann.
Ciao.